Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich begrüße euch in Podcast Folge 28. Wir feiern Geburtstag und zwar den zweiten. Vor 2 Jahren habe ich den Podcast gestartet mit Ambitionen, aber nicht wissend, wo es hingeht, und wenn ich mir so die aktuellen Downloadzahlen anschaue und auch das Feedback mit einberechne, dann bin ich echt zufrieden, was daraus geworden ist und super motiviert, noch weiterzumachen und vielleicht auch das Ganze noch ein bisschen auszubauen oder die Formate noch ein bisschen zu schleifen. Nach wie vor macht mir das sehr viel Spaß und ich freue mich auf jeden Fall noch weitere Jahre mit dem Podcast. Und dazu bedanke ich mich jetzt auch erstmal an der Stelle bei allen, die meinem Aufruf von der letzten Folge gefolgt sind und entweder eine Bewertung abgegeben haben, Feedback per E-Mail geschrieben haben, per Facebook, per Instagram. Das waren dieses Mal ein bisschen mehr als sonst. Vielen Dank für eure Hilfe, Motivation und oder Antworten zu meinen Fragen, die ich gestellt habe. Und aber auch nochmal der Aufruf an alle, die noch nicht bewertet haben. Wenn ihr einen Podcast-Host habt, wo ihr ein paar Sterne anklicken könnt oder vielleicht sogar einen Text runterschreiben könnt, dann macht es bitte. Damit steigt die Chance ganz einfach, dass wir noch mehr Leute damit treffen. Ich möchte euch heute von einer sehr aktuellen und spannenden Studie zu Depressionen erzählen. Wurde im Juni 2024, also so ein knappes halbes Jahr her, von Forschern der Stanford University veröffentlicht, im Nature Medicine, wenn ich das richtig sehe. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, es war in den Social Media Kanälen eigentlich recht präsent eine ganze Zeit, ich glaube so im September, Oktober rum. Und es ist so, dass dort in dieser Studie Biotypen identifiziert wurden, also biologische Subtypen bei Depressionen. Und das wurde durch Gehirnscans und maschinelles Lernen im Gehirn ermittelt, indem man da eben Scans gemacht hat. Und diese Biotypen, also da gibt es 6 verschiedene, waren dann immer recht auffällig mit ganz bestimmten Symptommustern belastet. Dadurch erhofft man sich jetzt auch, wenn man das noch ein bisschen ausbaut, dass man die Behandlungsansätze ganz gezielt dann auf diese individuellen Bedürfnisse der Patienten abstimmen kann, indem man eben diese Biotypen durch diese Gehirnscans herausfindet. Dazu hat man 1000 Menschen mit einer diagnostizierten leichten bis schweren Depression genommen und eine Kontrollgruppe dazu, die komplett ohne Depression war. Dann hat man Gehirnscans durchgeführt mit einer sogenannten funktionellen Magnetresonanztomographie, auch fMRT genannt, und damit die neuronale Aktivität in bestimmten Hirnregionen gemessen. Durch die spätere Analyse dieser Aktivitätsmuster hat man dann ermittelt, ob es gewisse Cluster, gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen gibt, beziehungsweise die Gruppen hat man dann ja erst festgelegt, als man festgestellt hat, dass es tatsächlich verschiedene Richtungen gibt und verschiedene Symptommuster. Und diese Biotypen möchte ich euch jetzt einmal so ein bisschen vorstellen und bin gespannt, ob ihr mir danach ein bisschen Nachrichten schicken wollt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Also, es ist unterteilt in 6 Biotypen, die dann auch noch irgendwelche Zeichen danach haben. Die werde ich jetzt nicht einzeln nochmal vorlesen, aber ich nenne es einfach 1., 2., 3. und so weiter. Der erste Biotyp hätte die Merkmale, dass Betroffene eine ganz ausgeprägte Freudlosigkeit erleben und sie neigen zu ganz intensivem Grübeln. Die neuronale Aktivität, also das, was dann im Gehirn gemessen wurde, war, dass Hirnregionen, die mit Selbstreflexion und negativen Emotionen assoziiert sind, erhöhte Aktivität eben gezeigt haben. Macht für mich ja total Sinn, dass jemand, der ausgeprägte Freudlosigkeit hat, eine neuronale Aktivität bei einer Hirnregion mit negativen Emotionen zeigt. Also nicht gerade sehr verwunderlich. Das ist eben Biotyp 1. Der zweite Typ zeigt bei den Merkmalen, dass es eine hohe Ausprägung von Angst und Anspannung gibt. Und verbunden ist es mit der neuronalen Hirnaktivität. Dort gibt es eine Überaktivität in Bereichen, die für die Verarbeitung von Angst und Stress verantwortlich ist. Ja, würde auch wieder Sinn machen, ne? Also nicht wundern, ich gehe jetzt erstmal die Typen durch und dann gehen wir nochmal kurz ein bisschen näher drauf ein. Der dritte Biotyp zeigt die Merkmale, dass Betroffene Schwierigkeiten haben mit Aufmerksamkeit und Konzentration. Die neuronale Aktivität wäre eine verminderte Aktivität in den präfrontalen Regionen, die für die exekutiven Funktionen zuständig sind. Der vierte Biotyp hätte die Merkmale, dass die Personen stark auf Problemlösungen fokussiert sind und erhöhte Selbstkontrolle zeigen. Und im Gehirn hat man festgestellt, dass es eine erhöhte Konnektivität in Netzwerken, die mit kognitiver Kontrolle und Problemlösung verbunden ist, festgestellt hat. Biotyp 5 zeigt in den Merkmalen eine geringere Neigung zu wiederkehrendem Grübeln und weniger ausgeprägte Angst. Im Gehirn zeigen sich normale Aktivitätsmuster ohne signifikante Auffälligkeiten. Und der letzte Biotyp, Biotyp 6, ist auch neurologisch komplett unauffällig. Es ist eine Depression trotzdem da, es gibt Symptome, aber es gibt keine spezifischen kognitiven oder emotionalen Defizite. Und auch in der neuronalen Aktivität gab es keine signifikanten Abweichungen von gesunden Kontrollpersonen, was ich sehr spannend finde. So, und als ich das gehört habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, irgendwie klingt es ein bisschen schwierig, weil, wenn ich es jetzt nur noch mal so zurück überfliege, in meiner Depressionszeit hatte ich tatsächlich irgendwie alles gleichzeitig. Und dann dachte ich ja, was soll das jetzt bringen? Gibt es vielleicht auch einen Biotyp, der alles hat? Also wenn ich es von oben nach unten bei den Biotypen durchgehe, dass es eine ausgeprägte Freudlosigkeit gibt mit intensiven Grübeln vom Biotyp 1, eine hohe Ausprägung von Angst und Anspannung vom Biotyp 2, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten beim Biotyp 3. Also hatte ich alles. Biotyp 4, Personen mit starkem Fokus auf Problemlösung und erhöhte Selbstkontrolle, ja, hatte ich auch. Biotyp 5, geringere Neigung zu wiederkehrendem Grübeln, aber weniger ausgeprägte Angst. Okay, das ist das Einzige, das sich jetzt mal ausschließt gegenseitig. Also oben war ja ein Typ, der mehr Angst gezeigt hat und vermehrtes Grübeln. Und Biotyp 5 ist jetzt etwas genau in die gegensätzliche Richtung. Da macht es für mich Sinn. Und dass es einen sechsten Biotyp gibt, der zwar eine Depression zeigt, aber irgendwie ganz unauffällige Hirnaktivitäten oder Hirnscans, macht für mich auch noch Sinn. Aber für mich sind es dann eher drei Typen, weil ich irgendwie noch nicht verstehe, wie soll das funktionieren, wenn ich eine, wie gesagt, eine Freudlosigkeit habe und intensives Grübeln und aber auch eine Ausprägung von Angst und Anspannung. Das wären ja Biotyp 1 und Biotyp 2 schon irgendwie, die sich bei dieser Studie trennen, aber für mich irgendwie noch nicht so richtig Sinn macht. Dann habe ich mir das aber nochmal tiefer angeguckt und dann hat man gesehen, dass es bei den Biotypen nochmal Unterscheidungen gab, welche Organe da auch involviert sind. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zum ersten Biotyp und nachschaue, die Merkmale bleiben gleich, also starke Neigung zu Grübeleien, Schwierigkeiten, Freude zu empfinden und negative Gedanken über sich selbst und damit auch oft ein niedriges Selbstwertgefühl. Und da steht jetzt bei der neuronalen Aktivität nochmal tiefer dabei, dass es eine erhöhte Aktivität in der Amygdala gibt und im medialen präfrontalen Kortex, was auf eine Überaktivierung der Angst- und Selbstreflexionsprozesse hindeutet und geringere Aktivität im Belohnungszentrum, wie das fehlende positive Erleben. Und das macht es jetzt für mich tatsächlich irgendwie spannend, weil ich denke, wenn man so spezifisch herausfinden kann, was los ist, dann kann man vielleicht tatsächlich auch ganz gezielt mit Behandlungen versuchen, den Menschen zu helfen. Und jetzt geht es mir auch gar nicht mehr darum zu sagen, okay, das ist alles Blödsinn, weil sich irgendwie die Biotypen nicht klar genug unterscheiden, sondern jetzt gibt es ja tatsächlich organische Auswirkungen, die man da untersuchen kann. Und selbst wenn man jetzt eine Behandlung anstrebt, zum Biotyp 1 zum Beispiel, also hier steht auch ein empfohlener Therapieansatz von kognitiver Verhaltenstherapie mit Fokus auf Grübelmuster, Verhaltensexperimente für das positive Erleben und eine positive Neurostimulation oder Medikamente, die eher die Dopaminfunktion stärken. Also selbst wenn man das macht und es scheitert, finde ich, vielleicht gibt es ja eine gewisse Menge an Menschen, denen es super schnell hilft und viel, viel schneller, weil es ja super gezielt ist. Das wäre natürlich echt nicht schlecht. Also vor allem, wenn sowas wie die Medikamente, die die Dopaminfunktion stärken, angegeben ist und es dann auch wirklich funktioniert, macht das ja total Sinn. Das ist ja eh etwas, was ich manchmal kritisiere. Ich habe noch kein Interview geführt mit einem Spezialisten, weshalb ich das jetzt noch nicht so richtig wissenschaftlich untermauern kann. Mich manchmal aber schon frage, warum gibt es denn so viele selektive Wiederaufnahmehemmer in den Medikamenten? Manche, die aufs Serotonin wirklich extrem oder gezielt gehen, manche aufs Noradrenalin, manche auf beides, manche aufs Dopamin, manche auf Noradrenalin und Dopamin. Und trotzdem wird vielen Menschen nur irgendwie eins verschrieben, das der Psychiater gerade kennt oder der Hausarzt. Und es wird gar nicht geguckt, wollen wir, wenn bei dir in 6-8 Wochen sich nichts oder wenig tut, vielleicht mal ein anderes probieren. Also das ein anderes Hormon unterstützt. Aber das ist vielleicht ein Thema auch für eine andere Podcast-Folge. Jetzt gehe ich mal tiefer in Biotyp 2 rein. Und zwar sind ja da die Merkmale übermäßige Sorgen und ständige innere Anspannung. Häufig körperliche Symptome von Stress, Herzrasen oder Schweißausbrüche. Und hier haben wir auch eine Überaktivität in der Amygdala, aber nicht dem präfrontalen Zentrum, sondern dem Hypothalamus. Und das deutet auf eine gesteigerte Angstverbreitung hin und eine geringere Regulation durch den präfrontalen Kortex, weil eben im Hypothalamus mehr Aktivität stattfindet. Und der präfrontale Kortex wäre aber zuständig, die Angst zu regulieren oder zu dämpfen. Und wenn das nicht stattfindet, empfindet man eben mehr Angst. Und das ist, ich muss es nochmal betonen, das ist das Spannende und darauf, wo ich immer hinaus will. Für mich ist es momentan so, jemand erkrankt an einer Depression. Das dauert ja schon ganz lange, bis man so eine Diagnose hat. Und dann beginnt man mit Medikamenten, bei dem, also wir wissen nicht, welche Medikamente für was gerade wirklich gut sind und ganz oft wird nicht durchgewechselt, also sinnvoll durchgewechselt bei den Medikamenten. Und dann beginnt man eine Therapie und die Therapie ist ja noch nicht mal irgendwie gezielt, sondern es ist ja eher davon abhängig, kriegen wir einen Termin bei einem Therapeuten, der eher auf Verhaltenstherapie oder auf diese fundierte Analysetherapie zielt. Also wir haben ja noch überhaupt gar keine wirklichen Ansätze so richtig. Und dadurch erstmal wird der Fokus auf die Auswirkungen in den Organen gelegt, was ich spitze finde, weil diese Depression, die wir haben, es wird ja als psychische Krankheit bezeichnet, da kommt es ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch her, weil wir körperliche Symptome nicht, also die da sind, die können wir nicht so richtig erklären. Ja, also wir haben durch Gedanken, durch übermäßige Angst oder sonst irgendwas, bekommen wir diese Symptome. Aber was genau dazu führt, das wird jetzt hier endlich mal so ein bisschen beschrieben. Also dass es die Amygdala betrifft, dass es den Hypothalamus betrifft, den präfrontalen Kortex oder wofür was zuständig ist. Und ich glaube, wenn wir das mal wissenschaftlich alles überhaupt mal rausarbeiten würden, also was ist denn für welche Gefühle zuständig, welches Organ führt wozu, wann wird wo Stresshormonen ausgeschüttet, also Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und da gibt es ja noch viel mehr, dass man da noch viel gezielter eingreifen kann. Deswegen bin ich gerade vom Skeptiker dieser Studie zum Fan dieser Studie geworden. Nicht, weil die so super funktioniert vielleicht, sondern weil sie anstoßen kann, wo wir eigentlich hinwollen. Denn für diesen Biotyp 2 der jetzt, ich sag's nochmal, Sorgen und innere Anspannung bedeutet und diesen Stress, Herzrasen, Schweißausbrüche. Hier wird nämlich eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion als Therapieansatz empfohlen, Atemtechnik, Entspannungsverfahren und anxiolytische Medikamente oder gezielte Therapien zur Modulation der Amygdala-Aktivität. Und genau das ist das Thema. Die Atemtechniken und Entspannungsverfahren gibt's ja heute auch schon. Nur halt noch nicht so richtig gezielt für bestimmte Patientengruppen oder Biotypen, wie in dem Fall. Und dieses, ich habe noch nie anxiolytisches Medikament gehört, vielleicht kann mir irgendjemand eine Mail schreiben, was das ist. Oder die gezielte Therapie zur Modulation der Amygdala. Das ist ja eine Therapie, die auf ein Organ abzielt. Und das finde ich so cool, weil durch diese psychischen Probleme, die wir haben, also haben wir uns ja selbst organische Probleme erschaffen. Und jetzt nur die psychischen Probleme beiseite zu schaffen, hilft ja manchmal gar nicht ausreichend, sondern es ist ja gut, wenn genau die Organe, die jetzt nicht mehr funktionieren oder gerade nicht richtig funktionieren, dass wir die wieder richten, also dass wir Psyche und Körper immer im Gesamten behandeln. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand auf die Amygdala-Aktivität abzielt und sagt, okay, die müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen beleuchten, ob es da Handlungsbedarf gibt. Und versteht mich nicht falsch, ich weiß nicht, was da passiert, wenn wir das machen. Aber es kann doch nicht schlecht sein, Körper und Psyche im Ganzen zu betrachten und zu sagen, wir probieren das. Vielleicht liegen ja da die Schlüssel, um diese Krankheiten viel schneller oder vielleicht komplett auflösen zu können. Also ein Versuch muss es doch wert sein. Der Biotyp 3, wenn man sich den genauer anschaut, hier gibt es Probleme, Aufgaben fokussiert abzuschließen oder überhaupt abzuschließen, ist verbunden mit einer Vergesslichkeit und einer kognitiven Überforderung in Alltagssituationen. Im Gehirn ist eine geringe Aktivität in den dorsolateralen präfrontalen Regionen, die für exekutive Funktionen zuständig sind, und eine mangelhafte Konnektivität zwischen präfrontalen Netzwerken und anderen Hirnregionen. Gut, die Sätze sagen mir jetzt beide nichts. Empfohlene Therapieansätze allerdings bei diesem dritten Biotyp wäre ein Training, das auf Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstärkung abzielt, regelmäßige körperliche Bewegung zur Förderung der Neuroplastizität und Medikamente wie stimulierende Substanzen, zum Beispiel Bupropion, die kognitive Leistungsfähigkeit steigern können. Bupropion ist zum Beispiel eins der Medikamente, das auch Dopamin Wiederaufnahme hemmt, also Dopaminversuch zu steigern im Gehirn. Die regelmäßige körperliche Bewegung zur Förderung der Neuroplastizität finde ich ein bisschen lustig, weil ich glaube, da ist es völlig egal, welchen Biotyp man hat. Das ist immer gut, auch wenn man gesund ist, ist eine regelmäßige körperliche Bewegung gut. Also das ist ein komischer Therapieansatz für mich. Biotyp 4 mit starker Tendenz zur Kontrolle von Situationen und Emotionen, der auch Schwierigkeiten hat, Gefühle auszudrücken und dadurch innere Anspannung erfährt, hat in der neuronalen Aktivität eher eine Überaktivität in den Netzwerken, die für die Kontrolle und Selbstüberwachung zuständig sind. Insbesondere im, Achtung, anterioren singulären Kortex. Und eine geringe Aktivität in Bereichen, die emotionale Verarbeitung fördern. Therapieansätze wären hier emotionsfokussierte Therapie, um emotionale Verarbeitung zu fördern, Übungen zur Akzeptanz von Unsicherheit und Kontrollverlust und möglicherweise Neurofeedback, um ausgeglichenere Hirnaktivität zu fördern. Ich glaube, Neurofeedback ist in Deutschland immer noch relativ schwer zu bekommen und wer das von euch noch gar nicht gehört hat, ich habe auch eine Podcast-Folge, ich meine mich zu erinnern, Podcast-Folge 16 oder 14, da habe ich mit der Andrina darüber gesprochen, was Neurofeedback ist und wie das funktioniert. Und im Prinzip war das so, dass man ein Messgerät auf den Kopf bekommt, das die Aktivität der verschiedenen Hirnregionen misst oder sieht, wo sich was verändert. Dann bekommt man gewisse Bilder gezeigt und also um zu erfahren, welche Hirnregionen jetzt abweichen von einem durchschnittlich gesunden Menschen. Und diese Hirnregionen versucht man dann mit gezielten Bildern, gezielten Tönen auf die Aktivität zu bringen, die eigentlich durchschnittlich gesunde Menschen hätten. So Also wenn man mit Depressionen belastet ist, kann man so über einige Wochen sein Gehirn sozusagen trainieren. Also es ist ja auch wieder ein organisches Training, das dann da stattfindet. So, jetzt sind wir gleich durch. Biotyp 5 hat weniger stark ausgeprägte emotionale und kognitive Symptome. Depressive Episoden erscheinen situativ und durch äußere Faktoren ausgelöst. Neuronale Aktivität, keine signifikanten Auffälligkeiten in der Hirnaktivität im Vergleich zu Kontrollpersonen, also nichts Auffälliges. Und normaler Tonus in Belohnungs- und Stressverarbeitungssystem, da auch kein Problem. Die empfohlenen Therapieansätze wären hier Gesprächs- und Konfliktbewältigungstherapien und Fokus auf psychosoziale Unterstützung und Lebensstiländerung. Also klingt für mich jetzt wie jemand, der einfach eine Krise hat, der bestimmte Lebensereignisse hat. Stand ja auch da, dass es durch äußere Faktoren ausgelöst wird. Also ich glaube, wenn einfach eine echt heftige Situation eintritt oder irgendwas Unvorhergesehenes, irgendwas, wo man wirklich hilflos dasteht, jemand stirbt vielleicht, dann rutscht man in so eine Krise und jemand, der dann in so eine depressive Episode reinrutscht, kann ja auch passieren, dass es nicht nur so eine Verstimmung bleibt oder so ein ganz normaler Trauerprozess, dass die dann mit Gesprächs- und Konfliktbewältigungstherapien behandelt werden. Also das ist ja vielleicht sogar etwas, was wir heute noch ganz gut feststellen könnten. Und zum Schluss noch den sechsten Biotyp, der Symptome wie Traurigkeit, Antriebslosigkeit und sozialer Rückzug zeigt, aber keine klar erkennbaren neurobiologischen oder kognitiven Defizite, also im Gehirn gesund wirken, also keine außergewöhnlichen Aktivitäten zeigen. Doch zeigt er sogar, haben einen ganz leichten Rückgang im Belohnungssystem. Und hier werden die Therapieansätze psychodynamische Ansätze zur Bearbeitung tiefer liegender Themen oder Aufbau neuer Verhaltensmuster und Stärkung von Beziehungen. Ja, also finde ich jetzt auch nicht wirklich super aussagekräftig. Und ich denke, die Biotypen, die müsste man vielleicht mit einer noch größeren Gruppe noch mal größer diversifizieren. Im Prinzip, ich sag's noch mal, finde ich natürlich diese Unterscheidung und auch diese auf Organe ausgelegte Beleuchtung dieses Themas super. Müssten wir natürlich irgendwann mal oder irgendwo mal mit einem Fachspezialisten einordnen, inwieweit es tatsächlich möglich ist, also meine Ideen, jetzt eher die Organe zu beleuchten, als sich einen standardisierten Depressionstest herzunehmen und dann immer die gleichen Medikamente und Behandlungen auszuprobieren, bis es irgendwann besser wird. Die Frage ist natürlich jetzt, hilft uns das jetzt gerade irgendwas? Naja, also ihr könnt ja diese sechs Biotypen für euch mal durchgehen und mal gucken, ob irgendwas bei euch tatsächlich besser oder weniger gut passt oder irgendwie so ein Ausschlusskriterium machen und gucken, ob bei euch schon die richtigen Methoden angewandt wurden oder noch nicht und dann vielleicht noch was ausprobieren. Und ja, ansonsten hilft es uns natürlich jetzt noch nicht so viel, bis es dann vielleicht größere Studien gegeben hat oder bis es tatsächlich irgendwann mal Empfehlungen gibt oder echte Durchbrüche, was diese Behandlungen angeht. Denn diese Studie sagt ja jetzt erstmal nur, dass man festgestellt hat, dass es gewisse Hirnaktivitäten gibt, die bei den Patienten zu gewissen, also Symptomen geführt haben, die halt viel auffälliger waren als die anderen Symptome. Ja, also diese Form des Zusammenhangs hat man herausgefunden. Jetzt muss man natürlich auch erstmal irgendwie wieder eine Studie finden, um alle sechs Biotypen immer wieder zuzuordnen und dann zu sagen, also wir probieren jetzt auch mal aus, ob das wirklich mit den Behandlungsmethoden und mit den Medikamenten, die wir vorschlagen, auch behandelt werden kann. Also ob das zum Erfolg führt oder nicht. Und ich vermute, da werden jetzt natürlich noch ein paar Jahre ins Land ziehen, bis wir da mehr wissen. Und nicht nur wegen der Zeit, die es jetzt dauert, sondern auch irgendwie, weil ich glaube, dass es mit diesen sechs Biotypen auch nicht so wirklich hinhauen kann, weil die meisten der Symptome da ja gar nicht mit aufgeführt sind sogar, bin ich da auch ein bisschen skeptisch, ob uns das wirklich irgendwann mal mit positiven Nachrichten überrascht. Aber gut, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich wünsche es uns allen, dass wir da noch bessere Behandlungsmöglichkeiten bekommen, beziehungsweise die kriegen wir ja gar nicht. Wir kriegen ja nur gezieltere Behandlungsmöglichkeiten. Also wir wissen dann ja nur, ich bin Biotyp A, B, C und die Behandlung ist für mich besser geeignet als für andere Depressionspatienten. Also bleibt zu hoffen. Ich möchte euch aber noch eine Studie mitgeben, und zwar aus dem British Medical Journal 2024. Und dort wurde der Effekt von körperlicher Aktivität auf Depressionen untersucht. Und es wurde auch untersucht, welche Formen von körperlicher Aktivität am effektivsten zur Behandlung von Depressionen beitragen können. Und vorab, wir wissen alle, das weiß ich auch, es ist nicht in jeder Phase von Depressionen, gerade in schweren Episoden und mittelgradigen Episoden auch, nicht möglich, eine körperliche Aktivität jeden Tag aufs Parkett zu zaubern, so wie wir uns das wünschen würden. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Ne? Also es ist, ein bisschen Sport ist immer besser als gar kein Sport. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe mich da früher immer in Akzeptanz geübt, auch wenn ich das wirklich üben musste, dass ich mal akzeptieren konnte, dass es eben nicht geht. Und wenn ich aber gute Phasen hatte, habe ich die eben umso mehr genossen bzw. ausgenutzt, um fast täglich irgendwann sogar Sport zu machen. Ich muss aber auch sagen, dass es gab irgendwann mal eine Phase, da habe ich fast wirklich täglich über 12, 14, 16 Wochen Sport gemacht und ganz gezielt mich auf Muskelaufbautraining, also ganz leichtes Muskelaufbautraining konzentriert. Ich bin einmal die Woche gelaufen, wenn überhaupt. Also ich habe Cardiotraining so ein bisschen vernachlässigt. Macht mir einfach nicht so viel Spaß. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch bin immer fitter geworden. Also ich war irgendwann wirklich super fit. Ich bin die Treppen hochgerannt, ohne schnaufen zu müssen teilweise. Und das hat mich aber dann auch eine ganze Phase, wirklich lange Phase davor bewahrt, wieder in Episoden zu rutschen. Und erst, ja, ich sag's mal so, erst so eine Operation, beziehungsweise ich hatte vorher Schmerzen so im Bauchbereich. Deshalb musste ich aufhören mit diesem aktiven und regelmäßigen Sport. Und dann, also gerade letztes Jahr war es echt heftig, hatte ich dann im Januar eine Operation, bin danach, also ich falle da tatsächlich danach immer in so Energielöcher. Ich will es nicht Episoden nennen, weil ich vom Denken her wirklich positiv auch bin. Es ist halt mein Körper, der dann da wirklich in so Löcher fällt, was vielleicht nach Operationen ja auch ein paar Wochen okay ist. Ich habe halt so 2-3 Monate gebraucht, bis ich da einigermaßen wieder auf den Beinen war, habe dann wieder ein bisschen mich betätigt im Sport, war dann wieder einigermaßen fit. Und als ich einigermaßen fit war, also die Operation war im Januar, ich war einigermaßen fit im Juni, ging es im Juli schon wieder los. Ich hatte neue Schmerzen an einer anderen Stelle, an einer ähnlichen Stelle. Und das kam dann nochmal zu einer Operation in der gleichen Region, der ich im Januar schon operiert wurde. Und da wurden dann auch noch Probleme festgestellt von der Operation vorher. Also gab es Verwachsungen, die auch zu Schmerzen geführt haben wahrscheinlich. Und danach habe ich wieder 2-3 Monate gebraucht. Und ich bin bis heute eigentlich jetzt erst in der Lage, ich sag mal so im Dezember war ich so in der Lage, wieder mich schmerzfrei zu bewegen. Und ich hoffe jetzt, dass ich wieder in eine Phase komme, in der ich mal wieder regelmäßig Sport machen kann. Also am Ende, nach Ende der Übungsphase, möchte ich auch wieder täglich Sport machen können. Und wir machen das jetzt so, ich nehme mal die zweite Studie, die gehe ich mal kurz mit euch durch und dann erzähle ich euch noch ein bisschen von meinem Sportprojekt damals, wie mir das geholfen hat. Kann ja sein, dass euch das auch hilft. Also diese Studie, wie gesagt, British Medical Journal 2024, hat eine Meta-Analyse gemacht von 96 kontrollierten Studien, die ausgewertet wurden. Und insgesamt in diesen 96 Studien waren 120.000 Teilnehmer beinhaltet. Die untersuchten Teilnehmer litten alle an leichten bis schweren Depressionen. Und dann hat man eben verglichen, dass es verschiedene Arten von körperlicher Aktivität gab, Aerobic, Yoga, Krafttraining, Tanzen, Ballsportarten, also alles wurde so ein bisschen miteinander verglichen. Und die Studien bewerteten dann sowohl die Verringerung der Depressionssymptome als auch die langfristige Wirkung dieser Aktivitäten. Also, was hat zur Besserung geführt und was hat aber auch langfristig dazu geführt, dass die Besserung bleibt? Und die Ergebnisse waren tatsächlich, dass Krafttraining und oder intensives Gehen, Schrägstrich Joggen, die stärkste antidepressive Wirkung hatten. Yoga war so, dass ganz deutliche Vorteile zu den anderen Sportarten gezeigt hat. Und insbesondere bei Angst- und Stresssymptomen, die ganz oft mit Depressionen ja einhergehen, war Yoga sehr effektiv. Und Teilnehmer, die regelmäßig trainiert haben, also mindestens dreimal pro Woche, die haben wirklich signifikante Verbesserungen ihrer Symptome zeigen können. Die langfristige Wirkung war gerade bei diesen drei Sachen, dass es so wirklich 12 bis 14 Wochen angehalten hat. Und bei denen, die es weiter betrieben haben, also weiterhin aktiv geblieben sind, war es auch ein deutlich besserer Verlauf, beziehungsweise waren die Heilungsverläufe wesentlich schneller oder effektiver als bei denen, die direkt danach aufgehört haben oder Sportarten gemacht haben, die einfach nicht so effektiv waren. So, also zeigt natürlich, dass Bewegung, dass Sport super wichtig ist, auch bei Depressionen, wenn es denn eben geht. Schwierig ist es natürlich, wenn einem Sport irgendwie gar keinen Spaß macht. Also kann ja sein, dass man so aufwächst und sagt, also ich habe irgendwie gar keine Affinität zu Sport. Meine Tochter zum Beispiel hat auch nicht so richtig Bock auf die meisten Sportarten. Die mag gern andere Sachen. Und ich glaube, wenn man so von Kind auf irgendwie nicht so richtig Interesse am Sport zeigen kann, dann wird es auch schwierig jetzt mit dem Joggen gehen oder mit dem Krafttraining, also zumindest das ganz langfristig zu machen. Was aber nicht heißt, dass man das ausprobieren sollte, finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ich habe früher, also ich war lange Zeit Fußballer, da hatten wir auch immer so Vorbereitungskrafttraining und so Cardiotraining, um irgendwelche Runden zu laufen. Mich hat es immer wahnsinnig angestrengt, also nicht vom Körper her nur, sondern auch vom Geist, weil ich einfach, ja, ich habe einfach immer gerne einen Ball am Fuß gehabt und mit dem trainiert. Mit dem konnte ich dann auch länger und ausdauernder laufen, als wenn ich da stur einer Bahn gefolgt bin. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht ausprobieren kann. Vielleicht liegt es ja dem einen oder anderen. Und dazu muss ich auch sagen, also Fußball musste ich irgendwann mal aufgeben, weil gewisse Gelenke da einfach nicht mehr mitgemacht haben. Deswegen fällt mir Laufen gehen, also Joggen gehen, ziemlich schwer. Es kommt immer auf den Untergrund an. Ich brauche immer recht abgefederte Schuhe, sonst melden sich recht schnell meine Knie. Aber für ein paar Kilometer reicht es schon. Und ich glaube, ein paar Kilometer, ein-, zweimal die Woche, ist ja auch schon besser als kein Kilometer die Woche und hilft natürlich auch den Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System und alles so ein bisschen zu verbessern. Und vor allem, je älter man wird, desto wichtiger wird es, glaube ich, auch. Was mich aber echt überrascht hat, war, ich habe mir irgendwann mal so kleines Hantelset gekauft und so ein paar Bänder zum Trainieren. Und also ich war noch nie der Typ fürs Krafttraining oder Kraftaufbau, habe das aber mit diesen Bändern echt gerne gemacht eigentlich. Also dieses Set war eigentlich ganz schön. Dazu gab es dann auch eine Anleitung und so ein Wochenprogramm, was ich ganz schön fand. Und das hat echt schön eingeführt, also dass man echt anfangen sollte mit ein paar Minuten, wenn man untrainiert war. Und ich weiß gar nicht mehr, es waren, glaube ich, 5 verschiedene Übungen, die man gemacht hat. Und in diesen verschiedenen Übungen einfach erstmal ganz leicht, noch nicht bis zum Ermüden der Muskulatur trainiert hat, sondern wirklich täglich sich da erst gesteigert hat oder alle 2 Tage, um da überhaupt reinzukommen. Das ist, denke ich, was den allermeisten wirklich schwerfällt, die so ein Programm beginnen. Da will man dann immer möglichst schnell, möglichst perfekt irgendein Ziel erreichen und überschätzt sich vielleicht, nimmt zu hohe Gewichte oder steigert das Gewicht zu schnell. Das ist natürlich in einem Fitnessstudio klasse, wenn man dann einen Trainer hat, einen guten Trainer, der da drüber guckt und einem wirklich einen Plan gibt, der sinnvoll ist. Aber wer von uns Depressionsgeschädigten geht schon gerne ins Fitnessstudio, vor allem wenn man dann nicht weiß, ob man für ein paar Wochen ausfällt, da machen die Verträge meist keinen Sinn. Und trotzdem, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe das auch sehr, sehr langsam angefangen und dann kam der absolute Gamechanger in meiner sportlichen Aktivität, weil ich von Anfang an, was ich sonst noch nie gemacht habe, keine Wiederholungen gezählt habe. Ich habe mein Gehirn ausgeschalten, während ich die Übungen gemacht habe, habe ich einfach mich fokussiert darauf, dass mein Körper sich gut anfühlt. Ich habe versucht, gezielt zu spüren, welche Muskeln aktiviere ich gerade, welche fangen an zu schmerzen, welche entspannen sich gerade und habe einfach immer so ganz am Anfang erstmal so trainiert, wie ich Lust hatte. Ja, manchmal hatte ich Lust, ein bisschen so an den Schmerzpunkt ranzugehen, wo man ja weiß, dass je weiter man oder näher man da rankommt, desto besser das Muskelwachstum, also nur im Groben. Und manchmal habe ich das einfach gelassen. Also da bin ich nicht ganz zur Ermüdung gegangen, weil ich einfach an den Tagen nicht so eine Laune dafür hatte. Und dadurch, dass ich das für mich einfach gestalten konnte, wie ich wollte, hat es Spaß gemacht. Und deswegen konnte ich es auch weitermachen. Und ich habe irgendwann dann mehr Motivation und noch mehr Motivation dadurch bekommen, dass sich mein Körper immer besser angefühlt hat. Ja, dass ich zum Beispiel Einkäufe total easy hochtragen konnte. Also wenn ich da irgendwie einen Kasten Wasser und einen vollen Korb mit Einkäufen getragen habe, einfach so in beiden Armen, das war dann irgendwann so leicht. Oder ich konnte beide auch noch hochheben dann mit den Armen. Das war dann schon schön. Und das hat mich motiviert, immer weiterzumachen. Und ich habe selbst bis zum Ende, als es dann irgendwann nicht mehr ging, kurz vor den Operationen, keine Wiederholungen gezählt, ja, weil mich das einfach gestresst hätte. Ich habe tatsächlich, und das ist vielleicht auch eine Motivation für alle, die jetzt zuhören, tatsächlich nur 15 Minuten pro Tag trainiert, plus ein kleines Aufwärmen oder ein kleines Abwärmen sozusagen. Ja. Also es war ganz oft so, dass ich beim Aufwärmen einfach so ein bisschen so Hampelmänner gemacht habe oder so einfach ganz leicht auf der Stelle gejoggt bin, einfach eine Minute, um ein bisschen reinzukommen. Dann habe ich 5 Übungen gemacht und bei allen 5 Übungen nur so lange einfach Wiederholungen gemacht, bis ich gemerkt habe, ich komme jetzt langsam zur Muskelermüdung oder habe eben weiter davor aufgehört, je nachdem, wie ich so Lust hatte. Dann bin ich zur nächsten Übung. Das waren eben nur 5 und das waren wirklich 10 bis 20 Minuten Training pro Tag. Ganz am Anfang war es auch erst alle 3 Tage. Dann waren es irgendwann mal alle 2 Tage und dann irgendwann pro Tag. Also ich habe das ganz, ganz, ganz langsam gesteigert. Und diese Bänder, die ich da bestellt habe, da gab es eben 5 verschiedene Farben und jedes Band war dann eine gewisse Kiloanzahl. Und diese Bänder kann man viel, viel schöner einstellen bzw. benutzen als Hanteln. Bei Hanteln ist es ja so, dass man immer direkt 1 Kilo, 2 Kilo draufsetzen muss, egal wie man sich gerade fühlt. Und diese Bänder kann man eben weiter vorne anfassen, weiter hinten anfassen und dadurch eben den Widerstand für sich total schön einstellen, so wie ich mich heute halt einfach fühle. Ja? Wenn die Muskeln ein bisschen müder sind, dann kann man den Abstand ein bisschen vergrößern, hat man weniger Zug, dann dauert es auch länger bis zur Ermüdung oder man merkt einfach, dass es einem einfach gut tut, so zu trainieren. Und wenn man merkt, an einem anderen Tag geht es besser, dann kann man die Bänder weiter vorne nehmen und dann hat man ein bisschen mehr Widerstand. Also ich habe vorher gedacht, das funktioniert für mich nicht und habe es trotzdem ausprobiert und das war dann schon, hat echt alles verändert und ich war danach super, super fit, bevor die Operationen begonnen haben. Also der Tipp ist sozusagen, keine Wiederholungen zählen, sich nicht damit stressen. Wenn es einen gar nicht stresst, dann kann man natürlich Wiederholungen zählen und sich das auch aufschreiben oder so. Aber ich glaube, die langfristige Motivation bei den allermeisten, die wenig mit Sport zu tun haben, die erhöht sich, wenn man keine Wiederholungen zählt. Und solche Bänder eben vielleicht besorgen, die kann man nämlich überall benutzen. Die kann man bequem irgendwie um die eigenen Füße schlingen und Übungen machen oder an den Türrahmen hängen, an die Türklinke hängen oder am Tisch befestigen oder wie auch immer. Wenn man wegfährt, kann man die überall in jedem Hotelzimmer benutzen. Die sind immer dabei und haben irgendwie ein Packmaß von, keine Ahnung, 10 auf 10 Zentimetern. Funktioniert wirklich super. Ich habe zwar trotzdem noch 1-2 Hanteln, um gewisse gezielte Übungen machen zu können, aber braucht man nicht unbedingt. Vor allem nicht, wenn man anfängt oder wenn man da reinkommen will und oder wenn man vielleicht sagt, ich will gar nicht groß Krafttraining machen oder also damit jetzt die Muskelmasse erhöhen, sondern ich möchte einfach ein bisschen fit und beweglich bleiben. Da sind diese Bänder ja wunderbar dazu geeignet. Mein drittes Problem, was das angeht, war eher noch, dass ich gerne in sozialem Kontakt trainiere. Und das ist nach wie vor nicht so richtig möglich, weil mein Kalender da oft nicht übereinpasst mit anderen Dingen oder ich einfach zu wenig Zeit habe, um wirklich feste Pläne, was Sport angeht, zu verfolgen. Aber das habe ich auch hingekriegt, indem ich halt einfach für mich dann irgendwas höre oder Musik anmache. Manchmal gucke ich auch irgendwas im Fernsehen nebenbei, das hilft mir dann auch irgendwie motiviert dran zu bleiben. Ich möchte es aber nicht zur Routine machen, weil ich immer glaube, wenn man eine Sache immer verknüpft, also Sport und Fernsehen, Sport und Podcast hören oder so, dann ist es irgendwann nur noch so verknüpft machbar. Also das schüttet ja auch Dopamin aus und irgendwann gibt es dann so eine Dopaminsucht und dann kann man das ohne einander gar nicht machen. Das heißt, wenn ich dann trainieren möchte, habe aber gerade keinen Podcast, der mir gefällt, ja, dann trainiere ich irgendwie auch nicht, weil das ja dann verknüpft ist. Deswegen gucke ich immer, dass ich da abwechsle und auch immer wieder mal eine Trainingseinheit mache, in der ich wirklich gar nichts höre, gar nichts sehe, sondern mich nur auf mich fokussiere. Das noch so als Tipp, hat bei mir auch besser funktioniert. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich freue mich, das wisst ihr, sehr über euer Feedback. Also vor allem, was schreibt ihr, was habt ihr zu sagen über dieses Biotypen-Experiment, über diese Studie? Was haltet ihr davon? Interessiert mich sehr. Und wie geht's euch mit Bewegung? Wie geht's euch mit Sport? Was hilft euch? Was hilft euch nicht? Gibt es vielleicht auch so versteckte Tricks, also wie jetzt bei mir mit diesem Nicht-Zählen von Wiederholungen beim Kraftsport? Habt ihr da vielleicht auch so Tricks, die wir dann irgendwie in der nächsten Folge teilen können? Schreibt mich gerne an. Die E-Mail-Adresse ist info@nicolasdoster.de, steht aber auch in den Shownotes und da verlinke ich euch natürlich auch alles. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nicolas.